Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur, wenn ich mich nicht irre, mit vorgehaltener Hand, 6. Episode Angst, der Podcast. Falls ich jetzt gerade verkackt habe und das die 5. oder 7. Episode ist, habt bitte Nachsehen. Freut mich, dass wir hier wieder zusammenkommen. Freut mich, dass wir die Frequenz gehalten bekommen, obwohl wir 550 fucking Kilometer entfernt voneinander leben. Gab es bis jetzt noch keine Ausfälle und das hat auf jeden Fall mal Applaus verdient, auch wenn niemand da ist, der uns applaudieren könnte. George, was geht ab?
Dankeschön, Dankeschön für den Applaus, Dankeschön.
Was geht ab?
Alles, was nicht angebunden ist, sagt man noch so schön. Alles super.
Seitdem wir diesen Podcast machen, du bist nicht nur mein Podcast-Partner geworden, wir haben auch de facto wirklich mehr miteinander zu tun. Also bei meinem letzten Podcast war es so, dass ich mit jemandem einen Podcast gemacht habe, mit dem ich, bevor wir den Podcast gestartet haben, viel zu tun hatte. Und dann, als wir den Podcast gestartet haben, hatte ich auf einmal nichts mehr mit ihm zu tun, bis auf Podcast-Drehs halt einmal die Woche. Und bei dir ist es genau umgekehrt gelaufen. Seitdem wir dieses Ding hier zusammen gestartet haben, bahnen sich links und rechts noch mehr Sachen an, die man eventuell gemeinsam macht. Das ist auf jeden Fall mega interessant. Und ich will auch nicht zu sehr aus den Nähkästchen plaudern, weil man dann irgendwie den Leuten zu viel vorwegnehmen würde. Aber ich kann euch nur so viel verraten. Wir sind an ein paar sehr interessanten Sachen dran. Und auf der musiktechnischen Ebene hat der George in den letzten Tagen ein paar Sachen an mich herangetragen, die auch auf Life is Pain-Ebene dieses und nächstes Jahr eventuell sehr interessant sein könnten. Habe ich das gut angeteasert, ohne zu viel
zu sagen? Würde ich mal sagen, ohne zu viel zu verraten.
Man kann sich jetzt so vorstellen,
ja, schon.
Aber man weiß noch nicht ganz.
Ja,
genau.
Aber Synergien, die ergeben sich manchmal dann krasser, als man glaubt.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach das Ding. Vielleicht war das mit einem anderen Partner genau andersrum, aber bei uns ist es so, dass wir jetzt merken, vielleicht hätten wir mal den einen oder anderen Tag ein bisschen mehr geredet, dann hätten wir gemerkt, dass sie vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten mehr haben.
Ja, das ist krass. Das ist krass.
Das ist natürlich, ich sag ja, das ist so wie der Podcast, der ist natürlich. Wir sind nicht immer gleich gut drauf.
Ja.
Der eine ist mal so, der andere ist mal müde, der andere ist mal das, aber wir machen den Scheiß und merken irgendwie, unter all der Belastung macht es trotzdem Spaß.
Ich glaube, wir müssen einfach auch, wir sind noch nicht ganz warm gelaufen, was unsere Zweierfolgen angeht.
Voll.
Also es ist gut und ich denke, dass es die Leute auch entertaint, aber wir müssen einfach uns, glaube ich, noch mehr wagen beziehungsweise es einfach noch hinbekommen, dass unsere Zweiergespräche ohne Gast immer authentischer werden. Sie sind authentisch, aber immer näher an die Gespräche rankommen, wie wir sie wirklich auch miteinander führen, wenn keine Kamera läuft und wir abends einfach nur telefonieren. Weil das sind sehr, sehr ehrliche Gespräche, wo wir wirklich sehr, sehr ehrlich über viele verschiedene Themen sprechen, nur wahrscheinlich, weil wir auch politisch korrekt sind, weil wir Gentlemen sind, weil wir auch Menschen sind, die darauf achten, was sie in die Öffentlichkeit senden und was nicht, fällt es uns wahrscheinlich schwer, das jetzt so 1:1 übertragen zu bekommen. Aber wir entwickeln uns immer mehr dahin, würde ich sagen.
Das war ja dein Spruch von Anfang an. Du hast gesagt, Bro, wenn wir das machen, nicht, dass du nach 6 Monaten keinen Bock mehr hast.
Ja.
Und das ist halt der Weg jetzt. Wir gehen einfach weiter und ich glaube, das wird sich natürlich immer mehr dahin entwickeln, dass wir einfach auch dann so reden, als würden wir wirklich nur am Telefon quatschen. Themen zum Beispiel, die wir besprechen, das können wir auch hier besprechen gerne, das, wie das ist. Das habe ich dich ja gefragt, weil das mich auch interessiert, weil ich es ja auch kenne durch meine Brüder, weil die das ja hatten.
Ja.
Dieses, sich mal so ein fettes Auto zu holen, weißt du, wie ich meine? So ein Ferrari Cabriolet und so. Und ich finde das halt geil, diese Entwicklung. Und darüber reden wir auch privat viel, wo wir sagen, ey, wie verkraftet man das? Wie verpackt man das? Fühlst du das überhaupt noch? Kannst du das genießen? Weil ich glaube, ich habe genug gesehen und ich habe eine Sache gesehen und da bin ich mir sicher darüber, wenn man so einen Hype hat oder also wenn es gut läuft die ganze Zeit, man genießt eigentlich gar nicht das, was man gerade sich erarbeitet hat. Ob das jetzt ein schönes Haus ist, ein Auto ist oder auch mit der Familie einen richtig geilen, luxuriösen Urlaub, wo du eigentlich da sitzt und das ist die Frage, die ich dich auch immer frage.
Trotzdem
und auch da dir versuchen will zu helfen, immer wieder zu sagen, ey, lass das nicht außer Acht, weil wenn du das im Moment nicht genießt, ist es später nur noch ein Foto wert.
Ja, story of my life. Ich habe es irgendwo auch gerappt, ich weiß jetzt gerade nur nicht. Auf den 250 Bars Suicide rappe ich ja in dem deepen Teil am Ende, wo ich mich selbst hinrichte. Ich kann jetzt nicht mehr genau Wortlaut, habe den Text nicht im Kopf, aber ich sage irgendwas, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, den Traum zu halten und dadurch, dass ich damit beschäftigt bin, den Traum zu halten, verpasse ich es, den Traum zu leben. Ne? Und das ist bei mir wirklich, ich habe es sehr schwierig und ich weiß, dass es auch scheiße ist. Das ist kein starkes State of Mind. Das ist überhaupt keine Stärke. Das ist eher, ich will es auch nicht Schwäche betiteln, aber das ist ein Problem, was ich bei mir selbst auf jeden Fall aufarbeiten muss. Ich tue mich sehr schwer, die Dinge zu genießen und zu leben. Ich will sie alle haben, aber sie dann wirklich auszukosten und zu genießen und zu leben, da komme ich gar nicht hin, weil ich die ganze Zeit am Rotieren bin. Ne? Zum Beispiel, ich wollte dieses Haus. Wir haben die Besichtigung gemacht. Ich habe dieses freistehende Haus da auf dem Land mit dem Blick ins Grüne und so. Und ich habe mich gesehen, wie ich dort lebe. Jetzt bin ich dort seit 2,5 Jahren auf einer Baustelle und ich sehe mich auf dieser Baustelle, aber ich sehe mich dort immer noch nicht leben. Und vieles ist fertig. Ne? Ich habe ein Schwimmbad irgendwie bei mir im Keller. Seit 2 Jahren, ich war bis jetzt 3-mal da drin. Ja, ich genau habe am Anfang, als ich das gebaut habe, hatte ich das gesamte Setup im Kopf. Guck mal, ich mache mein Fitnessstudio hier unten, dann habe ich hier draußen meine Sauna, dann habe ich hier mein Schwimmbad und dann ist das für mich quasi, als ob ich Aspria bei mir zu Hause hätte. So, weißt du, dann gehe ich morgens runter, dann gehe ich in mein Fitness, ich trainiere dann eine Runde, dann gehe ich in die Sauna, schwitze ich eine Runde, dann springe ich von meiner Sauna in den Pool rein, dann gehe ich raus auf meine Terrasse, dann lege ich mich hin. Das ist so die Prozedur, die du im Kopf hast. Jetzt frag mich mal, wie oft ich diesen Ablauf gemacht habe bis jetzt. Kein einziges Mal. Weißt du? Und das ist so, das Ding jetzt auch aufs Auto bezogen, ist ein Megatraum gewesen. Ne? Übrigens habe ich jetzt vor kurzem erfahren, dass die Originalfarbe von Ferrari gelb ist. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht, ne.
Die Originalfarbe von Ferrari ist eigentlich gelb. Aber okay. Für mich ist immer Ferrari assoziiert gewesen mit Rot, roter Ferrari. Safe. Allein schon wegen Michael Schumacher und so.
Safe, rot, also gelb habe ich noch nie gehört.
Und roter Ferrari, das war für mich wenn du mich als Kind gefragt hättest, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es kein teureres Auto gibt. Ferrari rot, das war so das krasseste Auto, was du haben konntest, ja. Und dass ich jetzt mit 36 Jahren in der Position bin, mir das verwirklichen zu können, was mir teilweise auch ein schlechtes Gewissen macht. Ich sage dir das ganz ehrlich, weil ich habe Eltern, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sich teilweise verschulden mussten, gemacht und getan haben mit einem so hohen Bildungsgrad und am Ende irgendwie Kredite abstottern mussten für ein Haus, was 2009, 2010 irgendwie 150.000 Euro gekostet hat. So, ne? Und ich kaufe mir mal eben an einem Mittwoch so ein Auto, was mehr als das Doppelte davon kostet. So, ne? Das gibt einem auch schon manchmal Vibes, die etwas komisch sind, wo du dir denkst, ey, was geht hier ab, Alter? Was führst du für ein Leben? Was haben deine Eltern für ein Leben geführt? Aber jetzt, das Auto wird jetzt ausgeliefert irgendwie am Freitag und klar freue ich mich. Klar, ich bin auch Hype drauf und so. Aber ich freue mich wahrscheinlich nicht ansatzweise wie jemand, der wirklich sich auf seinen Ferrari freut, auf den er sein Leben lang hinaus gearbeitet hat. Ja.
Kennst du zum Beispiel so in der Regel, wenn man sich einen Ferrari in dieser Preisklasse leisten kann, sind es ja nicht so oft 36-Jährige. Oder auch, es gibt ja jetzt schon 26-Jährige, gibt es auch schon, ja, aber das ist ja dann dieses Spielerbubble. In der Regel, so wie wir das kennen, ist es ein Mann, der Mitte 40 ist, fast 50. Und was ist der Unterschied von denen? Der genießt das. Warum? Der hat diesen Wagen. Dann kennst du diese kleine Downjacke mit dem kleinen Ferrari-Emblem an der Seite.
Er lebt das Auto.
Verstehst du? Der sagt, guck mal,
ganz genau,
dieses Outfit, diese Jacke ist safe. Wenn ich in mein Ferrari einsteige, ziehe ich auch die Jacke an. Und da, glaube ich, fängt es an. Das sind so ganz kleine Sachen. Das hört sich so, da hast du wieder richtig Angst, so, aber das sind so diese kleinen Sachen, wo du dann den Ferrari sogar noch wertvoller machen kannst, als er eigentlich ist. Weil du das dann in dem Moment verdammt nochmal lebst. Man sagt ja nicht umsonst so diese, in der Bahn zum Beispiel, die Kontrolleure, die haben doch Uniform. Kommen, haben die Uniform an, die denken, die sind Polizei. Und so ähnlich ist es dann, es ist ein Feeling, weißt du? Und so ähnlich ist es dann, ziehst du dir diese BMW-Motorsportjacke an, es ist ein bisschen was anderes dann, mit einem geilen BMW zu fahren. Und ich glaube, so kann man immer ein Stück mehr dahin kommen, dass man sagt, ey, das ist eigentlich, man muss das genießen können. Und das war es bei meinen Brüdern, was mir für die am meisten leid getan hat, dass die das eigentlich nie genießen konnten. Ich glaube, bis heute nicht, weil die in diesem Strudel und in diesem Hektik und in diesem ganzen schnellen...
Ja, das ist, die Leute können sich das nicht vorstellen. Die denken sich immer, und das ist ja, ich kenne das ja, ich war ja selbst in der Position. Als es mir noch nicht gut ging, habe ich an Beträge gedacht, die ich heute als nicht allzu relevant einstufen würde und dachte mir, ey, wenn ich das irgendwann mal habe, dann bin ich sorgenfrei. In dem Moment, wo du aber wirklich in diese Sphären reinkommst, fängst du an, Existenzangst zu bekommen. Weil ab dem Moment, wo du es kennst, weißt du, wie schwer das Leben für dich sein werden würde, wenn du das jetzt wieder abgeben musst. Wenn du dich von diesem Lebensstandard wieder trennen musst. Und dann bist du eigentlich nur noch damit beschäftigt, irgendwie dieser Sache hinterher zu rennen, die zu halten. Und das ist Blödsinn. Das ist wirklich von meiner Seite auch ein Appell an die Leute, die uns zuhören. wirklich in allererster Linie, genießt euer Leben. Ich meine, die Leute, die mein Social Media verfolgen, werden vielleicht auch mitbekommen haben, dass ich vor einigen Tagen so einen leicht emotionaleren Post mal abgesetzt habe, weil ich wirklich gesundheitlich seit Wochen gebumst bin. Ne? Also jetzt nicht, dass ich irgendwie flach liege, aber ich habe jede Woche irgendeine andere Scheißinfektion, irgendwelche Sachen, wo jeder Mensch mit einem gesunden Menschenverstand mir sagt, Bro, das ist ganz klar, Digga, das ist Stress. Und dieser Stress macht sich jede Woche mit irgendeiner anderen Scheiße, die du hast, bemerkbar. Und das bringt nichts, ne? Für Wohlstand, für Erfolg, für Berühmtheit oder was weiß ich auch immer zu arbeiten, wenn am Ende eure Gesundheit auf der Strecke bleibt, wenn ihr am Ende irgendwie auf euer Leben zurückblickt und denkt, ey, ich hatte das alles, aber ich habe keinen geilen Tag erlebt in diesem ganzen Ding, ne? Das bringt's nicht. Und auch dieses, ich muss Geld machen für meine Familie und Zukunft und Nukunft und hier und da. Alles geil, alles schön, das sind gute Ambitionen, das sind auch gute Ziele, aber wenn du dich auf dem Weg dahin gehst, also wenn du auf dem Weg dahin dafür sorgst, dass du platt gehst, weil du dich nicht selbst regulierst, weil du dich nicht auf dich selbst achtest, dann bringst du deiner Familie gar nichts, weißt du? Und dieses Ding, was wir uns, diese Erwartungshaltung uns selbst gegenüber, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ist grundsätzlich nicht schlecht, aber zu denken, ich muss meiner Familie hier ein Vermögen hinterlassen, sonst habe ich versagt, so, weißt du? Mein Vater, und das sage ich überhaupt nicht urteilend, die haben ihr Bestes gegeben, Mann, die sind aus einem fremden Land hier hingekommen ohne nichts und haben uns hier eine Zukunft ermöglicht, aber mein Vater wird gar nicht in der Lage dazu sein, mir jetzt irgendwie großes Vermögen zu vermachen, so, die haben da diese eine Immobilie, weißt du, was ich meine, die sich mit Ach und Krach irgendwie verwirklichen konnten, wo ich und mein Bruder jetzt sogar sagen, komm, wir reißen das Ding jetzt ab, wir stellen hier 6, 7 Wohnungen hin, weil das ist so alt, das bringt gar nichts mehr.
Richtig.
Und trotzdem bin ich glücklich, meine Eltern sind glücklich, ich hatte ein gutes Leben. Weißt du, also,
guck mal, ich glaube,
wo kommt bei mir die Erwartungshaltung her, dass ich denke, ich habe versagt, wenn ich diese Welt verlasse und nicht ein paar Millionen bereitlegen für meine Kinder?
Deine Eltern haben nicht annähernd so viel Reichtum, wenn wir jetzt reden von Geld, wie du geschöffelt. Und guck mal, was sie für einen Jungen auf die Welt gebracht haben. Mashallah 2, dein anderer Bruder ist auch ein intelligenter Kollege. Ja, der weiß, was er macht, der ist keine schiefe Bahn, nichts. Also, Was redest du? Es gibt auch manchmal Sachen, man kann sich auch selber fertig machen und sein Leben sich selber schwer machen. Ja? Alhamdulillah, sagt man doch. Und das musst du auch meinen. Man muss dankbar sein für wirklich, was man gerade hat. Ob du mit einem geschwollenen Bein aufstehst oder mit dem Auge ein bisschen was hast. Alhamdulillah, ich weiß Bescheid, was ich jetzt anders mache, dass ich nicht nochmal da reinkomme. Das ist das Wichtigste, dass wir einfach daraus lernen und versuchen, einen besseren Weg zu gehen. Ja. Das ist doch der ewige Kampf. Jeder ist immer du gegen dich.
Bei allem, ne? Und du kannst auch in jedem Bereich reingehen, ob du in Spiritualität gehst, ob du in Religion gehst, ob du in andere Lebensweisheiten oder Lebenswege gehst. Am Ende dieser Kampf mit dir selbst, das ist immer das Ding. Auch im Islam. Sagst du, es gibt ja das Wort, vor dem alle Angst haben, irgendwie, Dschihad. Ja? Es gibt den kleinen und den großen Dschihad. Und der große Dschihad, der für uns relevantere Dschihad, ist der Kampf gegen dein Nafs, dein Kampf gegen, was ist Nafs? Ego, alter Ego, andere, diese Stimme in dir drin.
Die Lüste, das hatten wir.
Das ist ja wirklich, das ist der Kampf gegen deinen Schweinehund. Ne? Und das ist, wer diesen Kampf, wer diesen Krieg gewinnt
der ist der reichste Mensch.
Der gewinnt auch jeden Krieg.
Der ist auch der reichste Mensch. Wir müssen das auch klar und deutlich sagen, Reichtum mit Geld ist immer nur eine Nummer. So, guck mal, du hast das, was du jetzt immer haben wolltest. Du hast mehr, als du jemals dir erträumt hättest. Aber du bist mental jetzt nicht lockerer drauf.
Ich sag's dir besser. Ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt an anderen Orten dieser Welt, stärker mit der Natur, stärker mit dem Leben connected. Nicht ansatzweise, wahrscheinlich sogar für mich, von meiner Position aus, was finanziell angeht, Armut. Die sind glücklicher. Die leben. Trinken Wasser vom Wasserfall und spüren das Leben.
Aber guck mal, deswegen sage ich dir, das ist sehr gut, dass der Podcast jetzt kommt, weil die erste Folge, die wir gedreht haben, hättest du nie in deinem Leben das gerade gesagt, was du gesagt hast. Natur, Wasser, Baum. Bruder, ich bin sehr, sehr stolz auf dich und ich schwöre, ich freue mich, weil das ist der einzig richtige Weg. Ich schwör's dir, in der ersten Folge warst du noch, ich muss den Ferrari Cabrio haben, ist mir scheißegal, ich brauche den Wagen. Jetzt ist der Ferrari Cabrio da und Pam überlegt sich, ich könnte mit den in die Schweiz fahren, flexen auch ein bisschen, das gehört immer dazu bei Parm, aber ich fahre mal in die Berge, Alter. Ich nehme mal eine geile Hütte in der Berge, in den Bergen, stelle den Ferrari da so hin an der Klippe und gucke mir das einfach die ganze Zeit an und feiere mich selbst und bin dankbar und zufrieden. Das ist mein Film. So. Ich habe auch vorhin gesagt, ich habe mit jemandem gesprochen, ich würde, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ey, tausch mit ihm. Ich würde sagen, nee. Will ich nicht. Will ich nicht. Um keinen Preis. Und das hat auch schon was zu sagen. Das heißt, den größten Kampf, den du jetzt führst, ist, dass du mit dem ganzen Stress, mit dem Erfolg, mit dem Reichtum und alles Mögliche trotzdem deine Lane findest. Dass du das eigentlich gar nicht siehst, weil das ist ja jetzt da. Es ist ja nur dafür da, dass deine Kinder in Ruhe sich entwickeln können. Ist doch so, wenn unsere Kinder keinen Bock haben zu studieren, dann ist halt das da. Aber nicht mehr und nicht weniger.
Ja, crazy. Ja, einmal hier, ein paar Lebensweisheiten zu Beginn des Podcasts. Was sagst du zu, ja, wir hatten jetzt dieses Wochenende Finale, Prototyp Rapster. Hast du Prototyp Rapster verfolgt?
Voll.
Und was sagst du?
Ich bin natürlich sehr froh, dass sein Bruder das Ding gewonnen hat, ist ja klar.
Aber du hast Jibber auch, du hast ihn auch schon ein paar Mal bei mir erwähnt.
Ja, es war wirklich Berkay und Jibber. Das sind so die beiden, die fand ich immer und egal wer gewonnen hätte, ich jetzt beiden gegönnt. So am Ende des Tages sind es ja beide geworden, glaube ich, oder?
Nee, Berkay ist Vierter geworden.
Ah, okay, Vierter.
Ja.
Aber ich feiere das. Ich glaube, das ist genau das, was Rap wieder braucht. Der ist sehr straßenlastig, der Junge. Du hast ja gesehen, seine Jungs, wie die denn das supportet haben und so, die Crowd war auch ein bisschen asozial für die anderen natürlich, aber das ist ja halt der Unterschied.
Wir lassen uns ja davon jetzt nicht, sagen wir mal, als Jury beirren, aber ich weiß, was du meinst.
Nein, du kannst dich als Jury gar nicht beirren lassen, weil es einfach Fakt ist. Wenn ihr anderen auch so gepoppt seid in eurer Gegend und euch eure Leute so krass feiern, dann wären auch 15 Leute von euch gekommen und hätten sich den Hals rausgeschrien. Das zeigt doch schon den Unterschied von den einen Rapper zu dem anderen. Vielleicht qualitativ sind die beide geil. Beide sind gut, aber wer hat hier gerade wirklich das Movement? Und bei ihnen sehe ich die Jungs, was haben die da oben gemacht? Es war wie Hooligans vom Fußballverein. Und das ist ja, was du willst. Du willst ja, dass derjenige, wenn der was sagt, dass alle darüber, jeder redet über diese Line, 27 Stiche oder was der da gesagt hat. Jeder redet darüber. So, und das ist, was ich von mir so ein Straßenrapper hoffe.
Das ist voll krass auch. Ich hätte nicht gedacht, da muss ich mich wirklich auch korrigieren, ne? Wenn man Fehler macht oder wenn man sich bei einer Sache etwas verkalkuliert, dann kann man auch dazu stehen. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Live-Komponente nochmal so einen prägnanten Unterschied macht. Weil ich habe gesagt, guck mal, für mich ist es wichtig zu hören, wie diese Künstler auf Songs klingen, wenn sie im Studio ihre Arbeit fertig machen. Weil das ist das, was du vermarkten musst. Alles andere sind Dinge, die du dir auch aneignen kannst.
Mhm.
Und dass die Jungs irgendwie ein 16er live gerappt bekommen, daran zweifelst du nicht. Du hast ja auch, wir haben ja auch zwischendurch Cyphers, Myphers, dass die rappen konnten, wusste man. Jetzt, was soll ich jetzt hier mit diesem Live-Auftritt unbedingt? Weil von Anfang an waren viele der Teilnehmer so DS-mäßig scharf drauf live. Und ich dachte die ganze Zeit, dass man ist scharf drauf, weil da passieren mehr Verkacker, da passiert mehr, worüber man sich irgendwie lustig machen kann, was gemimt werden kann im Internet. Aber am Ende des Tages, für meine Bewertung, ist es doch viel geiler, fertige Songs zu hören. Und ich stehe auch dazu, dass ich der Meinung bin, dass das überwiegend so sein sollte, weil das halt das Produkt ist, wo auch die breite Masse viel mehr mit anfangen kann. Aber die Live-Komponente hätte früher mit eingebunden werden müssen, weil ich muss wirklich sagen, dass Jibber, das gesamte Ding, es ist nichts prepared gewesen, aber wir brauchen uns auch nicht voll zu heucheln. Da sind vier Jurymitglieder und jeder hat so ein bisschen seine Favoriten im Kopf. Jeder kommt schon so mit so einem, boah, ich glaube, die drei werden es machen und ich glaube, der wird Erster und ich glaube so. Keiner kann es fest sagen, jeder hat so ein bisschen seinen Gedanken und die Gedanken gehen auch auseinander. Bei manchen Dingen ist man sich einig und bei einigen Dingen sind wir gerade jetzt im Finale, weil es immer weniger geworden, uns eigentlich, also vorher waren wir uns viel uneiniger, aber bei diesem Ding sind wir eigentlich relativ einig, gemeinsam in diesen Abend gestartet. Ich muss wirklich sagen, dass der Jibber mit dem, was er dort live gemacht hat, das komplett umgeworfen hat. Er hat es wirklich vor Ort mit seiner Leistung umgeworfen.
Mich verwundert es eigentlich, dass du nicht so der Verfechter gewesen warst davon, dass du mehr live sehen willst, weil das ist ja, warum ich dich immer so damals schon krass fand, weil du live 1:1 das Gleiche gebracht hast und auch Kianusch, ihr beide, ich habe euch einmal live gesehen damals, weiß ich schon, vor 10, 12 Jahren, ich habe gesagt, what the fuck, Da ist nichts Playback, da ist nichts. Die Jungen haben eine Kondition, die sind abgesprochen. Das ist ja wie auf dem Band. Und ich hätte gedacht, dass du darauf schon mehr Wert legst. Und das ist vielleicht für die zweite Staffel eine Sache, ja, was auch ganz wichtig ist, weil...
Die Challenge muss früher rein.
Genau, ich selber sag auch, ich habe Jibba auch gefeiert. Aber das war nochmal... Du hast ja gemerkt, die Power ist da. Was willst du denn von einem auf der Bühne? Der muss dich entertainen. Der muss dir ein Gefühl geben, eine Energie. Ihr hattet alle Gänsehaut. Ihr kam nicht klar. Ihr habt von vorne die Bomben gekriegt von ihnen und von hinten Stiche. Versteht? Also ihr wart wie in der Massenschlägerei. So, weißt du, ihr habt von überall kassiert. Das war zu viel für die Sinne.
Ja, das war der Bruder
wirklich. Wie du sagst, ihr habt alle drei eine andere Vorstellung von dem Ranking und der hat das alles komplett durcheinander gebracht.
Er hat entschieden, klingt jetzt bescheuert, oder? Aber er hat entschieden, dass er dieses Ding gewinnen wird. Er hat das in seinem Herz schon entschieden gehabt. Und er ist mit dieser Energie auf die Bühne gegangen und er hat diese Sachen auch gerappt. Er hat gesagt, ich bin nicht nur Top 3. Rappt er in seinem Finalsong. Ich bin nicht nur Top 3. Ich bin das Gesicht dieser Show. Die Jungs vom Block haben es verdient zu gewinnen. Und er ist da reingegangen und gesagt, ich will nicht nur den Label-Deal. Ich will nicht nur unter den Platzierten sein, die dieses Geld gewinnen. Ich will... Ich bin Nummer 1.
Ich bin der eine.
Und dann ist er da mit reingegangen, mit diesem State of Mind und hat das sich geholt. Crazy.
Mehr als verdient. Also nochmal Glückwunsch an Jibba, auch wenn wir uns nicht kennen.
Glückwunsch an Jibba, Glückwunsch aber auch an Salah, der ein unfassbarer Künstler ist, der für mich persönlich, mein persönlicher Favorite in dieser Show gewesen ist. Mhm. Salah ist Wahnsinn, was dieser Junge mit seiner Stimme in den Hooks und in den Toplines macht. Unfassbar. Und auch riesigen Glückwunsch an Kuseng. Das ist halt am Ende zwischen Kuseng und Berkay so ein Kopf-an-Kopf-Ding gewesen. Wer reinkommt, wer nicht reinkommt. Mhm. Und man muss einfach sagen, dass auch da die Live-Performance an dem Tag der ausschlaggebende Punkt war, dass die Entscheidung so getroffen wurde, weil Kuseng auch wirklich nochmal aus sich herausgewachsen ist, was diese Live-Performance angeht. Ne? Und mega. Mega. Hat ja, auch Cousin Spaß auch gemacht, war ein geiler Abend gewesen. Und jetzt haben wir das auch hinter uns, Alter. Staffel 2 kommt irgendwann, aber das war jetzt, Alter, wann ist losgegangen? September, wir haben jetzt,
Mai.
Fast Ende Mai, Alter. Wir haben jetzt 7, 8 Monate.
Wird diese die nächste Scheiße auch so lange gezogen oder macht man das Kompromiss? Ein
bisschen kürzer sein.
Ja, das war wirklich sehr lang. Es ist so wie ein Fußballspieler, die Halbzeit dauert nicht länger als 15 Minuten. Warum? Die werden kalt, die Leute. Und so ähnlich würde ich das auch sehen bei so einem Format. Das muss man schon ein bisschen knackiger halten. Aber ey, nochmal, ihr habt 3 Sieger. Was willst du mehr? Jeder weiß, dass wenn man da mitmacht, man muss nicht unter den 3 Siegern sein, um gesigned zu werden. Man kann sogar in den Shows sogar gesigned werden. Besser geht's gar nicht. Besser geht's nicht. Aber dann lass uns doch gleich mal einen Turnover machen zu Mucho. Oh. Auf die 10.
Ja, Mann.
Was sagst du? Zufrieden?
Ja.
Sind Chartplatzierungen noch so wichtig?
Nee. Also nicht mehr so relevant wie zu der Zeit, wo ich begonnen habe. Ich würde aber sagen, dass eine Album-Chartplatzierung wiederum viel mehr wert ist als damals. Weil damals gab es halt diese ganzen Abverkäufe von Bundles und Boxen. Mhm. Dann wusstest du, Alter, du musst einfach nur umsatzstark in der ersten Woche performen. Dann hast du unter Umständen sogar jedes Mal eine 1 geknackt. Das ist unmöglich, ne? In der heutigen Zeit. Mit einem Album mal so eben tutti locker, tutti auf die 1 zu gehen. Auch wenn es Kollege jetzt mit seinem neuen darüber reden
will. Ich wollte schon wieder vorgemacht,
aber er kommt genau aus der Ära, wo halt diese Einsen nacheinander gedroppt wurden. Aber von den ganzen neuen Superstars, die eine Arena-Tour nach der anderen spielen, geh mal in deren Diskografien gucken, wie viele Platz-1-Alben die haben. Ist nicht mehr leicht, mit einem Album Platz 1 zu gehen. Vor allem die aus der neuen Generation haben sich nie diese physischen Käufer aufgebaut. Das heißt, die haben riesige Hallen, riesige Streaming-Zahlen. Aber riesige Streaming-Zahlen reichen nicht für Album-Einsen. Meistens nicht. Und deswegen, dieses Album-Game gehört schon unserer Generation. Das gehört nicht der neuen Generation. Denen gehört das Single-Game, uns gehört das Album-Game. Und wie wichtig ist es? Dadurch, dass unsere Generation oder, sage ich mal, Album-Game an sich etwas der älteren Generation ist und dementsprechend in der Prio-Liste und in der Relevanz heutzutage nicht mehr so gefragt, würde ich sagen, dass in einer Zeit, wo die aktuellen Superstars auch mit Top 30 und Top 20 Alben glänzen, nee, ist es nicht mehr so relevant wie damals, wo sich Farid, Kollega, Bushido und 15 andere Namen, die ich dir jetzt aufzählen kann, immer um die 1 konkurriert haben.
Mhm.
Das existiert ja in dieser Form nicht mehr. Und deswegen, es ist irrelevant und gleichzeitig relevant. Für Mucho aus der neuen Garde zu sagen, ey, guck mal, sein Debüt-Mixtape ist Platz 5 gegangen, sein Debütalbum Platz 10. jetzt kann man sagen, ist Dings, ne? Aber sein Debüt-Mixtape ist halt damals auch im Januar gekommen, ist ein bisschen späterer sagen, Zeitpunkt
das
gewesen.
Ja richtig,
das ist ungefähr dieselbe Range. Das heißt, ja, der Bruder hat jetzt zwei Releases gemacht und ist immer Top 5, Top 10 platziert gewesen. Als einer der neuen finde ich, dass es für ihn schon sehr wertvoll ist.
Ja, denke ich auch.
Weil also die aus seiner Generation gut kriegen das alle nicht einfach so.
Jetzt, nachdem ich ihn kennengelernt habe, gönne ich den das sowieso, weil er ist ein guter Typ.
Ja.
Der bringt eine gute Message nach vorne und auf Platz 10 zu charten ist sehr stark.
Ja. Ja, ist ein sehr geiler Typ und an sich, es bahnt sich was an. Es bahnt sich mal wieder und endgültig diesmal auch ein neues Life is Pain an. Da haben wir zu Beginn auch schon ein bisschen was angeteasert und vieles hat sich auch geändert. Es sind auch ein, zwei Künstler, die von den Leuten noch dem Rooster zugerechnet werden, jetzt aktuell schon gar nicht mehr auf dem Label, ohne dass ich es großartig bekannt gegeben habe. Das wird demnächst alles irgendwann passieren und dann werden die Leute auch verstehen, was quasi das neue LEP ist oder welche Künstler jetzt noch bei LEP sind oder wer dazukommt. Und das ist die Aufstellung, mit der man jetzt arbeitet. Und ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn die Leute jetzt gerade noch so ein bisschen im Dunkeln tappen und nicht wirklich wissen, was Sache ist, ich bin sehr, sehr froh. Oder ich habe das Gefühl, dass diese neue Aufstellung, die bald präsent und sichtbar sein wird, vorne an vorderster Front, das erste Mal eine Aufstellung sein wird, die wirklich harmoniert, wo alle eigentlich ein gesundes State of Mind haben. Der eine ein bisschen mehr oder weniger als der andere, aber kein einziger mehr ist da, wo du wirklich sagst, okay, der ist Banane im Kopf, der ist talentiert, aber der ist einfach Banane. Den musst du mit einberechnen als Banane und den musst du mit einberechnen als Störenfried und als Problemfaktor und als unberechenbar. Und das existiert nicht mehr. Das Talent, das existiert, ist aber trotzdem auf demselben Level wie vorher. Und deswegen glaube ich, dass es echt sein kann, dass es jetzt nochmal hoffentlich richtig abgehen wird, sollte sich der Markt aber auch etwas erholen, weil der Markt ist extrem im Arsch und auch extrem rückläufig.
Gerade das Thema, wenn es gerade so rückläufig ist und auch ein bisschen eingebrochen ist, wie du sagst, ist ja das Wichtigste denn, dass man den Hunger beibehält.
Ja, ja. Voll.
Wie sagst du das Ding? Zum Beispiel so ein Mucho, stell mal vor jetzt, also musst du die Leute da motivieren? Oder reicht es, weil du selber immer machst?
Mucho ist, was das angeht, relativ gesund im Kopf, weil er aber auch geprägt und inspiriert ist von unserer Zeit Hip-Hop. Ich glaube, er ist sehr wertschätzend dafür, dass seine Kunst stattfindet und er am Start ist. So, weißt du, klar, er will auch die Nummer 1 sein und alles, aber er hat da eine gesunde Wahrnehmung zu, glaube ich, eine gesunde Einschätzung zu.
Mhm.
Aber ich erlebe es immer mehr, dass die jüngeren Künstler so ein bisschen, die verstehen nicht mehr, was los ist. Die können damit nichts mehr anfangen. Zum Beispiel jetzt innerhalb des Contests, also bei Prototyp, habe ich gemerkt, wie viele der Teilnehmer etwas unruhiger geworden sind, weil die davon ausgingen, dass das Format per se Hype bedeuten wird, weil es 2 Jahre vorher in anderen Formaten auch so lief. Aber auch diese anderen Formate haben auch aktuell keinen Hype mehr. Was heißt Hype? Hype ist so ein Scheißwort. Ich hasse eh das Wort. Ich hasse alles, was dahinter steckt. Ich finde, Hype ist überhaupt nichts Gutes. Das, was die da jagen, dieses Hype, allein in diesem Wort steckt ja schon Kacke drin. Weil das ist eigentlich etwas, was als viel größer wahrgenommen wird, als es in Wirklichkeit ist. Und dann musst du dieser Wahrnehmung die ganze Zeit gerecht werden. Und sobald es einmal runtergeht, ist vorbei. Dann ist Hype vorbei. Und dann ist auch alles meistens mit vorbei. Also wenn du mit einem Hype wächst, fällst du auch mit einem Hype. Wenn du es dir gesund und beständig aufbaust, ist es viel besser. Aber ich merke bei den Leuten zum Beispiel, dass die so ein bisschen ernüchtert waren. Die dachten, da werden schon während... Warum? Die kennen den Markt nur, wie er die letzten Jahre stattfand. Mhm. Und der Markt der letzten Jahre war irgendwie from zero to hero. Du bist irgendwo, ploppst kurz auf, TikTok, MikTok, du bist morgen Star. So, das ist jetzt vorbei. Und viele können damit nichts anfangen. Sie sagen, wie, man muss jetzt 4 Jahre arbeiten, bis man ein Star wird. Dann du Peach, ich musste 20 Jahre arbeiten, bis ich ein Star werde. Dieses, was ihr hier kennengelernt habt die letzten Jahre, das ist mich verarschen oder was? Das war nur eine kurze Zeit. Das ist ein Effekt von einem Hype. Der Effekt eines Hypes ist.
Diese Bubble, da haben sich sehr viele bereichert.
Da sind viele junge Leute jetzt gekommen, die auf einmal Hip-Hop entdeckt haben. Auf einmal ist alles Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ihr habt das mit Massenkacke befüllt. Jetzt ist die Blase geplatzt.
Ja.
Hip-Hop ist ein Wegwerfprodukt. Keine Sau juckt. 70 Singles jeden Freitag. Marktübersättigung. Juckt kein Mensch mehr. Wie ich mein neues Beispiel, ich werde es noch 18 Mal droppen. Jeder Schwach bei Temptation Island ist relevanter als ein Rapstar. Und der Rapper muss rappen und Kunst machen und der bei Temptation Island muss im Fernsehen nur seine Freundin betrügen. Aber er ist relevanter als jeder Rapper. Weil Rap irrelevant ist. Rap ist Wegwerfprodukt. 70 Singles an einem Freitag. Von was gibt es 70 Veröffentlichungen an einem Tag? Von was? Wenn irgendein Schwanz irgendein Drecksgetränk auf dem Markt gibt, gibt es keine 70 Geschmäcker an einem Tag. Aber es gibt 70 Rap-Songs an einem Freitag. Ja, ist normal. Blase ist geplatzt. Aber ich finde es geil. Mir gefällt sehr gut. Warum? Weil ich komme aus der Schule, wo du Deuce payen musst. Deswegen, ich habe keine Angst vor sowas. Aber diese verwöhnten Kids, die wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist gerade. Oh mein Gott, Existenzangst. Wie? Keine 5 Millionen Streams nach 3 Tagen. Ja, Habibi, welcome to reality.
Welcome to reality.
Ja. Ja.
Wie sehen die nächsten 5 Jahre aus? Was meinst du?
Hä?
Hast du einen Plan für die nächsten 5 Jahre, wenn du dir das ausruhen könntest?
Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß nicht, ob diese Sprüche von wegen 40 ist das neue, das heutige 40 ist das neue 30.
Ja.
Wenn dem so ist, habe ich ja noch gut Zeit, weil dann bin ich gerade mal Mitte 30, das also so. Mitte 20.
Lass dich dir von mir sagen, das ist so.
Ja?
100%.
Ja, dann bin ich ja jetzt Mitte 20 erst.
Safe.
Haben wir noch Zeit.
Haben wir ein bisschen noch
Zeit, was zu machen. Gucken wir. Ah, ich will jetzt wirklich, ich will eigentlich jetzt noch mal ein paar Jahre wirklich Mucke Vollgas geben. Ich battle im September. Werden wir in der nächsten Episode, wenn wir unseren nächsten Gast begrüßen, wahrscheinlich noch etwas intensiver drüber sprechen.
Ja.
Das ist für mich selbst einfach ein Punkt auf meiner Bucketlist, den ich abhaken möchte. Ich will selber Musik machen, viel mehr wieder an meiner Kunst an sich arbeiten, als an der Vermarktung von Künstlern. Ich will weiter an der Vermarktung von Künstlern arbeiten, aber das etwas geoutsourcter und mich wieder viel mehr in der kreativen Rolle. Ich sehe mich nicht mehr im Marketingstrategien oder Kontrollmechanismen von Abgaben und das alles läuft. Ich finde, das muss alles automatisch laufen, damit ich will am Set sitzen. Ich will, dass wenn Mucho ein Video dreht und ich Vision für sein Musikvideo habe, dass ich dort mit auf dem Directorstuhl sitze und dafür sorge, dass das Bild so eingefangen wird. Weil ich glaube, es ist voll wichtig, dass ich das mache und ich habe es die letzten Jahre de facto gar nicht mehr gemacht. Ich habe in den letzten Jahren, hat es sich für mich schwer angefühlt, Kunst von meinen Künstlern zu hören. Nicht, weil ich die Kunst von meinen Künstlern nicht mag, sondern weil ich einfach keine Kapazität mehr. Ich kriege zum Beispiel 15 Songs von einem meiner Künstler. Ja, hör dich mal durch und wähle die Singles. Ich so, Jungs, macht einfach. Ich hatte in den letzten 2 Jahren diese Jungs-macht-einfach-Mentalität.
Ja, ja.
Ich keine Kraft mehr hatte dafür. Ist aber falsch. Ist aber falsch. Der Mann, mich braucht es genau an diesen 2 Fronten. Ich muss beim Videoprozess ein bisschen darauf achten, dass visuell etwas passiert, was den Song transportiert und in dem im Studioprozess auch mit am Start sein und den Leuten so die Denkanstöße zu geben. Weil ich weiß, dass du in deinem eigenen musikalischen Prozess einfach manchmal blind bist. Und da braucht es mich eigentlich als CEO. Und ich habe viel zu viel CEO in den letzten Jahren gemacht und überhaupt nichts mehr im Creative-Bereich. Und das ist, ich will wieder kreativ sein. Kreativ mit meiner eigenen Musik und auch in der Entwicklung von Künstlern viel mehr kreativ als diese ganze andere Business-Scheiße, um die ich mich die letzten Jahre gekümmert habe. Das wäre irgendwie mein Wunsch.
Aber das ist doch gut. Das ist doch gut, dass du das einsiehst. Und ist für das, was du gerade alles benennst, ist ja auch nur eine Aufgabenverteilung nur wichtig.
Ja.
Das ist eigentlich dann damit geklärt, dass du dann wirklich die Zeit hast, weil so sehe ich das auch, du musst dabei sein, ja, das ist ja gerade bei Künstlern, wenn die bei dir gesigned sind, die signen ja nicht nur bei dir, weil sie den Hype wollen, sondern auch, weil sie das feiern, was du gemacht hast, ja, und das auch vorlebst und ich glaube, das ist auch magisch sowas, wenn du dabei bist. Jeder würde sich freuen, wenn er gesigned ist von jemandem und der Labelboss sitzt da hinten und sagt, ey, geil, Alter, finde ich cool.
Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich, jetzt auch unabhängig von diesen Creative-Sachen mache ich auch beim neuen Rapper-Eistee mit. Also es gab ja jetzt verschiedene Produkte. Ne? Es gab ja mal Shisha-Tabak, dann gab es Eistee und so Sachen, die alle gemacht haben. Und ich habe bis jetzt bei keinem von diesen Sachen mitgemacht.
Ja.
Aber bei dem neuen Ding, und zwar Dokus. Dokus sind ja der neue Eistee.
Ja.
Da muss ich sagen, da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber nicht, weil ich jetzt so geltungsdrangmäßig mitmache.
Doku über dich selbst?
Ja, ja. Wir haben damit schon vor 8-9 Monaten, sage ich mal, gestartet. Dann kam die Haft-Doku raus und da dachte man sich kurz so, okay, da wächst nichts mehr. Braucht man jetzt, soll ich jetzt noch eine Doku machen? Weil klar, mein Leben und das, was ich zu erzählen habe, ich finde das höchst interessant. Aber er hat da etwas geliefert, was so einen Impact hatte, wo du dachtest, okay, lass das mal für sich selbst stehen. Dann wiederum hat mir Shirin David eigentlich einen sehr großen Gefallen getan, weil sie dann wiederum auch eine Doku gebracht hat, die dann im Gegensatz zu der Haft-Doku, sorry an der Stelle, ey, bitte keine Calls, bitte keine Dings, wir reden hier ganz seriös und ganz geradeaus und ganz real einfach nur.
Tabern. Chill.
Diese Doku war wirklich im Gegensatz zu der Haft-Doku ein sehr glatt gebügelte, ich fand es nicht so nice. Und das heißt, es gibt jetzt zwei Dokus. Das heißt, du hast jetzt einmal ein Beispiel dafür, wie es gemacht werden kann und ein Beispiel dafür, wie es nicht gemacht werden sollte. Und in diesem Moment, wo das existiert, denke ich mir, jetzt wiederum hat es Charme, es zu machen. Weil jetzt wird sich zeigen, wo kategorisierst du dich? Bei da, wo Beispiele am Ende sind, wie eine Doku gemacht werden sollte? Oder da, wo Beispiele existieren, wie eine Doku
nicht? Die Fatah-Doku
war ja auch eine Doku.
Auch geil, aber die war ja nicht so filmerisch aufgezogen, filmisch aufgezogen. Wie das
das will schon diesen Look haben.
Das ist so ein bisschen filmerisch. Mehr Tribute an ihn, glaube ich, gewesen. Genau. Ne? Wenn das zu seinen Lebzeiten
aber wie fandst du das? Wäre.
Interessant, natürlich.
Interessant, oder? Interessant. Der Aufbau war schon interessant. Ja,
ich würde sogar sagen, guck mal, obwohl seine Doku so eine, hast du das Gefühl, so ein bisschen low, ich will jetzt nicht low budget, aber so ein bisschen low budget Street-Produktion mäßig aussah, finde ich, dass sein Ding viel mehr Wirkung hatte als dieses riesige Netflix-Ding von Shirin David zum Beispiel. Weißt du?
Ja, würde ich auch sagen. Ja.
Ich finde bei mir in der Doku, also jeder hat seine eigene Geschichte.
Aber ne? Bei der Netflix-Doku bei Shirin, das muss man auch jetzt klar und deutlich sagen, wir kennen die ja auch, wir wissen ja auch, wie die eigentlich ticken und so und dies und das. Und dann ist es dann, deswegen sagt man, das ist nicht so geil geworden. Hm. Weißt du, was ich meine? Weil man ja weiß, wer die beiden, wie die ticken, wie das ist und so. Und dann guckt man das an, dann sagt man, okay.
Oder ich kann mir einfach vorstellen, und das ist auch, das weder ist das Hate, noch ist das, dass ich denen das negativ auslege. Es ist wahrscheinlich einfach logisch, ne? Ich glaube nicht, dass die nach Haft, die haben ihre Doku auch schon angefangen, da gab es noch gar keine Haft-Doku. Und als sie ihre Doku begonnen haben, werden die ihre Doku genauso begonnen haben, wie jeder, der jetzt nicht um acht Ecken denkt, erstmal an eine Doku rangeht. Das Mädchen muss cool rüberkommen.
Und ich glaube, die Zusammenarbeit mit Netflix ist immer sehr gefährlich.
Bisschen Selbstbeweihräucherung, gut aussehen, good looking, Perfektion, Merfektion. So, aber während die das am Machen waren, kommt jemand um die Ecke, der das Ding komplett flippt. Und zwar mit welcher Rezeptur? Ich will jetzt nicht die PA-Rezeptur sagen, aber ich liebe diese Rezeptur, weil es ist auch meine Rezeptur. Mit ekelhafter Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit, gerade in der heutigen Zeit, tötet alles Perfektionierte.
Auf jeden Fall.
Alles Perfektionierte. Und dann haben die an so einer Perfektionismus-Doku gearbeitet und sehen auf einmal, wie ein deutscher Rockstar eine Netflix-Doku bringt, in der er ganz offen sagt, ich möchte mich mit Kokain umbringen. Und dann denkst du dir, okay.
Wie standst du eigentlich? Sag mal ganz ehrlich, wie das interessiert mich auch, weil dann sage ich dir auch, wie ich das so aufgefangen habe, wo du die Doku gesehen hast von Hafti.
Ja.
Wo die durch war, wo du fertig warst. Was hast du gedacht? Wie war denn dein Gemüt? Wie warst du drauf? Was hast du gedacht?
Es gab eine Stelle in der Doku, wo mir fast die Tränen kamen. Also wo ich wirklich Gänsehaut am ganzen Körper hatte, weil ich... Er hat ein ganz anderes Leben und ich würde sagen auch noch ein viel schwierigeres Leben, als ich es zum Beispiel hatte. Er hat wirklich Schicksalsschläge. Jeder trägt die Last, bekommt die Last von Gott, die er tragen kann. Ich weiß nicht, ob ich das, was er tragen musste in seinem Leben, ob ich das hätte tragen können. Die Last, die ich in meinem Leben tragen musste, die fühlt sich für mich schon manchmal tonnenschwer an. Jeder trägt das, was er tragen kann. Aber es gab eine Stelle in seiner Doku, zu der ich so krass relaten konnte, was für mich so deep war in dem Moment, dass ich wirklich so dachte, wir sind alle gleich kaputt. Kennst du so? Und das war genau die Stelle, wo er sitzt in dieser Interview-Situation und sagt, ich bin das nicht. Ich würde gerne, aber ich bin das nicht. Ich bin nicht dieser Papa.
Hippie, auf Familie bezogen, ja.
Ich bin der. Dann sagt er, ich bin Haft. Ich bin Haft. Ich bin nicht hier Dings. Ich bin Haft. Ich bin Aykut. Ich bin der Sohn von dem und dem. Oder das kommt so voll random, ne? Aber für mich, dieser Moment war so, mir ist fast echt eine Träne gekommen.
Ja, du kannst dich damit relaten, du hast auch Kinder.
Weil das ist, ja, ich bin vieles. Aber ich bin auch nicht das in der Form, wie man es gerne hätte.
Ich bin
PA. Ja, ich bin's mittlerweile. Ich bin mehr PA, als ich Palm bin. PA hat mehr Kontrolle über mein Leben und über alles. Palm ist dieser Junge, der ich mal war, bis ich 12 war. Davon, von dem ist nur ein bisschen übrig. PA bestimmt mein Leben. Als ich noch in meiner Beziehung war und abends oft Diskussionen hatte, weil ich mich nicht auf die Couch ruhig chillen konnte und mein Kopf die ganze Zeit am Rotieren war.
Das, was Palm eigentlich machen sollte.
Weil PA ihn bis 2 Uhr nachts nicht in Ruhe lässt, 2 Uhr morgens. Und Partnerin oder auch andere Familienmitglieder verstehen es nicht. Sagen, was ist da? Und dann sage ich, ich verstehe es selber nicht. Das ist dieser Bastard in meinem Kopf.
Ja.
Ich verstehe es selber nicht.
Finde ich, dass du diese Stelle auch erwähnst, ist halt krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, die Stelle. Soll ich dir sagen, welche? Ich hätte zwei Stellen gedacht. Einmal, wo er mit seinen Dämonen redet. Was, glaube ich, jeder.
Das hat unfassbar viel Impact in dem Moment.
Das und auch dieses, fand ich persönlich auch krass. Und wo man sieht, wie alleine der Mensch eigentlich ist. Ich komme, ich kaufe, Mercedes hier, Louis, Gucci, Mucci, sagt er, alle kriegen alles, bum, bum. Und dann muss ich wieder aber in meine...
Das auch, das und genau das die gleiche Stelle, mich, das hat mich auch...
Hat mich kaputt gemacht.
Wo er sagt, wenn sich alle, wenn du um alle sich
kümmert alle zufrieden ist, sind, genau.
Will ich in mein Loch und high sein.
High sein. Pff.
Und ja, ich liebe es auch, high zu sein. Aber jeder nimmt seine anderen Substanzen dazu. Er ist an eine Substanz geraten, wo man wirklich sagt, it's a hell of a drug und Gott bewahre, Bruder. Weil Kokain ist kein Spaß. Aber ich sage Abhängigkeit und Sucht. Es ist bei allem derselbe Scheiß. Und was ich zum Beispiel habe, und wir reden hier im Podcast, wir reden Real Talk, ich hatte immer, Alhamdulillah, ne, ich weiß nicht, ob das, warum Iraner an sich, viele Iraner haben einen Hang zu Opium und sowas. Gott sei Dank, ich kriege diese Connection nicht. Aber ich habe einen unfassbaren Downer halt. Ne? Ich hasse Upper. Ich hasse Upper. Aber Downer, etwas, was ich mir reinpfeife, alles ist weg und ich liege einfach nur so. Ich finde mich der schönste Gedanke, den ich jetzt gerade in diesem
Wenn Moment habe. Wenn ich den habe. Druck auf den Kessel hätte wie du, würde ich mit Sicherheit auch diesen Opium-Turn haben wollen. Weil ich bin ja jetzt mit dir, wie du schon vorhin gesagt hast, eingangs, wir haben ja jetzt deutlich mehr zu tun miteinander. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr in deiner Welt auch dabei. Und ich habe ja vorhin gesagt eingangs, ich würde nicht gerne mit dir tauschen. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr guter Ansatz, den du schon hattest, zu sagen, ein bisschen anders strukturiert, ein bisschen Aufgabenverteilung ein bisschen nochmal abchecken, damit du dann einfach mal gechillter dein Ding machen kannst. Heute haben wir dann so einen kleinen Emo-Talk gehabt, so ein bisschen. Aber glaube ich, ist auch ganz wichtig, weil damit beschäftigen wir Menschen uns ja viel mehr als mit den Oberflächen.
Ich glaube, guck mal, ich habe eingangs zu Beginn der Sendung gesagt, wir müssen es hinbekommen, unsere echte Gesprächsdynamik immer authentischer zu machen. Und ich finde, dass das authentisch, also ich finde, das ist die beste Zweierfolge, die wir bis jetzt gedreht haben. Und wir hätten bestimmt auch noch 20 Minuten weiter quatschen können. Das ist eigentlich genau die Dynamik, die wir brauchen. Aber unser Gast für nächste Woche trudelt hier gerade ein. Und ja, wir drehen jetzt gleich nochmal ein bisschen weiter.
Erstmal nochmal Grüße und alles Gute an Hafti. Wir wollten uns hier nicht über dich austoben, sondern ganz im Gegenteil. Für mich war der Junge immer Inspiration.
Haftis.
Ja, und deswegen finde ich auch geil, dass er so immer noch am Start ist und das macht.
Ich schreibe gerade auch mit ihm. Das
würde mich sehr freuen, wenn ihr beide was machen könntet.
So. Ja, Mann. Wir probieren.
Das würde mich sehr freuen.
Ich hoffe, ihm geht's gut. Ganz liebe Grüße an der Stelle, an alle auch, die zugucken, an die gesamte Community. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, wenn wir zu zweit kommen, ist immer ein bisschen kurz und knackiger.
Safe.
Das werden wir vielleicht sogar in den nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen optimiert bekommen, damit wir auch zu zweit immer unsere Stunde voll bekommen. Und ja, Leute. Wir ziehen weiter durch und es hat voll Bock gemacht irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass echt ein gutes Gespräch gewesen ist mit viel Mehrwert für die Leute. Nehmt euch was davon.
Today was a therapy session, my friend.
Ja, aber so muss das sein. So muss das sein, weil in den anderen Folgen, wenn wir Gäste haben, kommen ja auch die Gäste irgendwie mehr zu Wort. Da geht es ja dann auch mehr um die Gäste. Ne? Und deswegen, ey Leute, es hat mega Spaß gemacht.
Wir sind raus. Viel Spaß.